Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und mein Gast heute Morgen ist der Florian. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Hallo, du bist der Florian Emmerich. Ein paar Leute könnten dich vielleicht so, glaube ich, aus Podcasts hören, aber das ist eine längere Geschichte und deswegen ist es wie bei uns immer üblich das Privileg des Gastes, dass er sich einmal selber seine Person, seine Rolle, seine atemberaubende Karriere vorstellen darf.
Atemberaubende Karriere. Oh, da muss ich jetzt aber ganz schön weit ausholen und mir ein paar Sachen einfallen lassen, damit das atemberaubend wird. Du hast gesagt, man kann mich aus Podcasts kennen. Du spielst natürlich darauf an, dass ich vor einigen Jahren noch für die Firma Computec, namentlich BAFT, das Magazin für Online-Rollenspiele, gearbeitet habe. Und da hatten wir natürlich den BAFTcast. Ich hoffe, ich darf hier auch Werbung für alte Formate noch machen. Und des Weiteren, seitdem ich die Firma verlassen habe, bin ich immer in dem sogenannten Ninja-Cast noch ganz gern zu Gast. Ein privates Hobby von ein paar Freunden und mir, wo wir halt ungefähr alle zwei Wochen mal über Games plauschen.
Genau.
Das sind so die beiden Casts, wo ich halt mal ab und zu auftauche.
Ganz kurz noch zur Ergänzung. Also natürlich ist Werbung uns immer erlaubt, sogar gern gesehen, weil die Leute natürlich ja auch immer mitmachen und dann ist es ja auch immer mal ganz interessant zu sehen, wo sind die so zu hören, was machen die, wo schreiben die, wo sind die tätig. Und ja, NinjaCast, die Imke war jetzt ja schon öfter da. Letztens war auch ein anderer deiner Kollegen da, wo ich den Namen leider vergessen habe. Also ja,
Benjamin Mattisen muss das gewesen sein.
Stimmt, genau, Benjamin. Der war auch zu Gast. Also das heißt, auch der NinjaCast ist den Leuten hier ein Begriff, unseren Hörern, gehe ich fest von aus. Aber ich wollte dir nicht ins Wort fallen, da kommt ja nämlich noch was.
Genau, jetzt muss natürlich der große Disclaimer kommen, warum ich hier auch eingeladen worden bin, weil ich, nachdem ich als Journalist tätig war, auf die dunkle Seite der Macht gewechselt habe und nunmehr mich als PR-Scherge verdinge. Und zwar für eine kleine Firma, die wahrscheinlich die meisten gar nicht kennen, nennt sich Eurovideo, sitzt in München und ist ein größerer Distributor immer schon gewesen. Hauptsächlich für DVDs, Blu-rays und sowas und früher halt Videokassetten in den 70er, 80er, 90er Jahren noch und seit 2009 eben auch als Spiele-Distributor Schrägstrich, jetzt wollte ich Slash eigentlich sagen, Schrägstrich Publisher tätig. Ergo, wir beteiligen uns an Spielen, finanzieren Spiele oder bringen sie eben auch nur als Distributor in die Läden. Sprich, wir machen so eine Packung und stellen die irgendwo zum Mediamarkt oder zum Saturn in die Regale.
Ich versuche mal ganz kurz das mit dem Distributor noch ein bisschen aufzudröseln, weil ich bin mir nicht sicher, ob alle Hörer da den Unterschied kennen, was jetzt überhaupt nicht deine Schuld ist, sondern weil das halt einfach was ist, mit dem man normalerweise nichts zu tun hat, wenn man jetzt nicht irgendwie mit der Branche beruflich zu tun hat, sondern im Regelfall kauft man halt ein Spiel im Laden und dann kennt man vielleicht noch den Publisher, ganz oft kennt man den halt, dass ein großer ist, da weiß man halt, ah okay, das ist ein Spiel von Ubisoft, Square Enix, EA oder was weiß ich was, aber es gibt da eben ganz oft nochmal so Firmen, die da dazwischen gelagert sind, die dann die Sachen distribuieren. Also die großen Publisher machen das meistens in-house, also das heißt, die kümmern sich darum, dass das wirklich beim Händler dann landet. Es gibt aber eben auch kleine Firmen, die dann wie so, ja, so ein Vertrieb im Prinzip da dazwischen hängen und die dann halt einfach dann sagen, hey, ihr seid zwar der Publisher, aber den ganzen Vertrieb, das Ganze quasi, wie heißt das Neuhochdeutsch, das Wort dafür, das Spedition und Logistics, das ist das Wort, was mir gefehlt hat. Also sprich, an welchen Händler wird das ausgeliefert, in welchen Stückzahlen und so, das machen dann manchmal so kleine Firmen, wie ihr das auch macht. Aber ihr seid natürlich dann auch im Publishing-Geschäft, also ihr wirklich dann Spiele auch quasi finanziert mit drin. Die Zwerge ist so ein aktuelles Beispiel, ne? Da seid ihr auch als Publisher dann tätig.
Das ist so ein schönes Mischverhältnis. Es gibt bei uns eben nicht dieses 100%, sag ich mal. Also gibt es auch ganz wenige Titel, wo wir halt wirklich komplett finanzieren und dann alle Aufgaben übernehmen, die ein klassischer Publisher auch wahrnimmt. Bei den Zwergen haben wir jetzt schon kurz vor der Kickstarter-Kampagne mit den Entwicklern aus Bremen eine Kooperation geschlossen, dass wir halt eben dafür sorgen werden, dass das Ding distribuiert wird, dass es in die Läden kommt und dass wir uns in der Entwicklung zumindest ein bisschen beteiligen. Aber ein großer Teil kommt natürlich aus den Kickstarter-Mitteln, die sie jetzt da bestritten haben und auch von KingArt einfach auch ziemlich viel selber. Also von daher, wir freuen uns immer, wenn wir so Partnerschaften auf Augenhöhe eingehen können und eben nicht, sag ich mal, das 100% Risiko tragen, was natürlich auch gleichzeitig bedeutend ist, dass wir keinen größeren Einfluss auf die Spieleentwicklung selbst nehmen. Also wir sind dann nicht der Publisher, der sich hinsetzt, die Marketingabteilung hat aber erkannt, dass die Zielgruppe der 13- bis 19-jährigen jungen Damen jetzt sehr spannend ist, also bitte jetzt noch weibliche Zwerge mit vielen Kleidern einbauen oder sowas. Als blödes Beispiel jetzt, falls 13- bis 19-jährige Zockerinnen auf Kleider stehen sollten.
Das ist immer ein ganz heikles Thema bei sowas.
Aber also klar, auf Damenstiefel. Oder
so ich glaube, man hat schon die grundsätzliche Idee davon bekommen, auf was du da anspielst und genau, was du meinst. Aber ja, ich verbinde mit euch immer noch dieses Viktor Vran. Das ist ein Spiel, was über euch, jetzt muss ich wieder aufpassen, gepublished wurde.
Richtig, also wir haben wir haben im Endeffekt die Distribution ein bisschen erweitert. Wir sagen jetzt nicht nur Distribution, bedeutet für uns jetzt nicht nur, wir nehmen die Packung, die wir geliefert kriegen von dem Publisher oder von dem Entwickler und stellen die einfach in den Mediamarkt rein, sondern wir bieten halt diverse Services an. So ist es bei Viktor Vran auch. Da sind wir von der Finanzierung her gar nicht großartig involviert, sondern haben einfach eine Kooperation mit Hemimond Games geschlossen. Die Firma kennt man ja auch seit Tropico, denke ich mal, ganz gut. Und haben halt für die das Spiel auch digital vermarktet, also im Grunde wird den digitalen Vertrieb gemacht. Wenn du möchtest, eine digitale Distribution, wie es ja auch auf dem Englischen dann immer Digital Distribution so schön heißt, und da halt eben die verschiedenen Stores bedient, also hier war Humble und wer sind denn alle, Greenmans, Dame und GOG und sowas, und das ist halt einfach ein Arbeitsschritt, sag ich mal, die wir in dem Fall quasi als Dienstleister den Entwicklern abnehmen, dass die halt sich dann schön in ihr Studio hocken können und ein vernünftiges Spiel machen können. Sie nicht darum kümmern müssen, wie sie jetzt welche Version wann zu Steam wohin laden und welchen Preisnachlass bei irgendwelchen Sales kommen und so weiter.
Das ist nämlich auch so eine Rolle, die bei Publishern, glaube ich, ganz wichtig ist. Die werden ja immer jetzt gerne als böse dargestellt, als raffgierig und überhaupt immer das Böseste im Schilde führend und keinesfalls das Wohl des Spielers. Aber ich glaube, für so Entwickler ist das manchmal auch ganz angenehm, wenn sie sich eben nicht um solche Sachen kümmern müssen. Wenn sie halt sagen, hey, wir haben die Ruhe, das Spiel zu entwickeln, wir haben im Idealfall vielleicht sogar ein finanzielles Puffer, was uns der Publisher gibt, und dann können wir uns auf die Entwicklung und das eigentliche Gameplay konzentrieren und den ganzen drumherum, den Vertrieb und wann landet das Spiel in welchem Store und sonst was, das macht alles der Publisher. Also das kann ja durchaus auch eine sehr befreiende Wirkung haben.
Definitiv, das ist auch, sag ich mal, so unser Hauptbetätigungsfeld im Endeffekt. Wir schreiben also gezielt Indie-Studios an oder treffen die halt auf irgendwelchen Messen. Ich weiß nicht, ob das vielen Zuhörern geläufig ist, wie so eine Games Developers Conference in San Francisco abläuft. Da ist ja immer angeschlossen noch, du warst ja aber schon x-mal da, nehme ich mal an, dieses Game Connect Event, wo sich halt dann tatsächlich so Publisher und potenzielle Entwickler oder potenzielle Publisher quasi zum Speed-Dating treffen. Du hast also einen riesengroßen Raum mit diversen Tischen, wo immer ein kleiner Entwickler mit seinem Laptop sitzt, also vermeintlich kleiner Entwickler, halt eine einzelne Person mit Laptop, sieht halt dann nicht so dramatisch riesig aus, und der zeigt dann halt sein Spielkonzept den Publishern und die können halt sagen, ja, dann machen wir es zusammen oder eben nicht. Da hast du eine halbe Stunde Zeit und gehst zum nächsten weiter. Und das ist also wirklich das Developer-Speed-Dating, was ich auch ganz interessant finde, weil man sehr viele coole, spannende Konzepte zu Gesicht bekommt. Und genau in diesen Bereichen versuchen wir jetzt halt eben Kooperationen zu schließen, um so Spiele auf den deutschen Markt vor allem zu holen oder generell zu veröffentlichen, von denen wir uns halt viel versprechen.
Also ich war noch nie in San Francisco selbst, aber ich kenne natürlich die GDC in Köln. Da ist es nicht ganz so groß, weil die GDC in San Francisco ist natürlich dann doch immer noch ein paar Nummern größer und ein paar Nummern wichtiger. Aber grundsätzlich findet ja sowas auf jeder Messe mal statt, dass man da irgendwie sagt, also es lebt man auch tatsächlich öfter, dass wenn wir als Presse irgendwie ein Spiel gezeigt bekommen, dass dann manchmal Entwickler sagen so, ja, das ist jetzt hier so ein Prototyp, den haben wir dabei und mit den zeigen wir auch gerade Publishern. Das ist also durchaus auch auf Gamescom und so kommt es vor, dass die halt wirklich mit, so wie man sich das halt ganz hemdsärmlich vorstellt, mit einem Laptop, wo sie irgendeinen Peter-Prototyp drauf haben, rumlaufen und das versuchen, Publishern zu zeigen, in der Hoffnung, dass die möglicherweise dann das Spiel vermarkten.
Aber gut. So es den denn schon gibt, das ist dann immer sehr hilfreich. Oft ist es halt in der Tat auch so, bei dieser Game Connect, dass du halt dann jemand hast, der erzählt dir eine schöne Geschichte und zeigt dir drei Artworks und dann
und PowerPoint, ja.
Genau, und dann möchte halt eine 500.000 haben oder sowas und sagst du, mal gucken. Das ist halt das Risiko, was man immer dann hin und her rechnen muss quasi.
Genau, da brauchst du halt auch jemand, der total erfahren ist, der da halt auch mal abschätzen kann, können die sowas hinkriegen, ist das überhaupt machbar für eine 500.000? Also das sind so ganz viele Aufgaben, die bleiben halt einfach immer im Verborgenen für einen Konsumenten, die ein Publisher dann übernimmt und natürlich da auch so eine Art Risikoevaluierung macht. Und deswegen da durchaus auch eine hohe Verantwortung hat, solche Projekte dann irgendwie zu sichten und halt auch einfach zu sagen, so, hey, den Leute, da übernehmt ihr euch völlig oder mit dem Geld, das wird nichts. Zumindest nicht bei uns. Mag ja sein, dass sich ein anderer Publisher dann findet. Aber gut, genau. Wir sind eigentlich bei einem ganz anderen Thema schon gelandet, nämlich was Publisher alles so machen und so. Es passt aber zumindest als Hinführung zu dem heutigen Thema, und zwar wollen wir mal über Pre-Order reden. Das ist ja so ein schönes neuhochdeutsches Wort für die klassische Vorbestellung. Und du bist da heute in so einer gewissen Doppelrolle bist du eigentlich da, ne? Weil du bist natürlich einerseits jetzt jemand, wie du jetzt ja schon dargelegt hast, der halt für einen Publisher arbeitet, der also durchaus ein bisschen Einsicht in diese ganzen Vertrieb und Vermarktung und so hat, der aber andererseits ja auch ein ganz klassischer Konsument ist, weil du ja natürlich auch jetzt gesagt hast, hier Buffed und Ninja Looter und so, also das heißt, du spielst natürlich auch privat und bist natürlich auch ein Konsument, der dann einfach Spiele kauft oder sie eben jetzt wie bei Buffed oder bei Ninja Looter irgendwie auch quasi als aus der Pressesicht bespricht und sich damit auch beschäftigt. Bevor wir ganz kurz kommen, wollte ich noch ganz kurz mal irgendwie was zu dem Hintergrund sagen. Ich habe jetzt echt lange versucht, da mal jemanden zu finden von auch einem großen Publisher, der irgendwie zu dem Thema sprechen wollen würde, haben mir da aber mehr oder weniger in unterschiedlichsten Ausprägungen von Höflichkeit Absagen eingehandelt. Also da möchte niemand so über dieses Thema reden, über dieses Pre-Order. Also das bieten zwar alle Publisher an, und das ist ja auch immer ein ganz großes Thema, irgendwie so zur E3, wenn die Spiele dann vorgestellt werden, dann kann man sie auch gleich jetzt so, ja, Pre-Order starts today und sowas. Aber es möchte offenbar niemand da irgendwie sich dazu äußern, was ja schon irgendwie auch dafür spricht, dass das scheinbar ein unliebsames Thema ist oder auch ein heißes Eisen. Deswegen schon mal Kudos im Vorfeld an dich, dass du dir überhaupt gesagt hast, ja gut, ich mach da mit. Ich stelle mich quasi auch deinen Fragen zu dem Thema, und das jetzt schon mal als Dankeschön vorweg. Aber jetzt muss auch genug der Schleimerei sein. Ich werde dich natürlich jetzt knallhart hier foltern und grillen mit meinen Fragen. Du hast aber nämlich mal gesagt, also grundsätzlich haben Pre-Order ja immer so ein bisschen so einen negativen Ruf. Ich finde die aber eigentlich gar nicht so schlimm. Das ist ja so ein bisschen, wenn man deine Haltung runterbricht, so deine Aussage, oder?
Das trifft eigentlich ganz gut, ja.
Okay, vielleicht müssen wir aber ganz kurz erstmal definieren, wie definierst du denn überhaupt Pre-Order? Weil da gibt's ja unterschiedliche Ausprägungen. Also ich kenne mich tatsächlich nicht so damit aus, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch seltenst bis eigentlich nie wirklich Pre-Order, was zwei Gründe hat. Wenn ich ein Spiel kaufe, dann kaufe ich es dann halt zum Release, oder ich hab halt die Luxussituation, dass ich dann halt bemustert werde. Das heißt, ich muss mich jetzt, oder wir allgemein bei Insert Moin, müssen uns jetzt gar nicht damit irgendwie rumkümmern, wie wir ein Spiel bekommen und wann wir es bekommen, sondern wir kriegen es halt zugeschickt als Testversion. Es gibt aber verschiedene Formen, nämlich zum Beispiel bei Amazon, glaube ich, aber da kannst du mich auch gerne nochmal korrigieren, wenn es nicht stimmt, glaube ich, da bestellt man es einfach und dann zahlt man das Spiel aber wirklich erst zum Release. Also da hat man es einfach in seinem Amazon-Account dann drin, und wenn es verschickt wird, dann muss man es auch bezahlen. Ich glaube, bei GameStop, da muss man so eine Pre-Order-Gebühr quasi auslegen. Also das sind, glaube ich, mindestens 5 Euro, wenn mich nicht alles täuscht, aber das kann man auch höher gehen. Und die wird dann einfach, wenn man das Spiel dann am Tag des Releases abholt, wird das einfach vom Kaufpreis abgezogen. Da gehst du halt hin und sagst, hier ist mein Zettel, ich habe schon 5 Euro bezahlt, und dann werden die vom Kaufpreis abgezogen. Im PSN zum Beispiel ist es so, da kann man ja auch digital dann zum Beispiel schon pre-ordern. Da muss man schon ab dem Moment, wo man den Pre-Order-Button drückt, den vollen Kaufbetrag zahlen. Das sind jetzt so die Beispiele, die ich bekomme, also zusammen bekomme. Ist es was, wo du jetzt sagst, ja, das hast du alles so richtig dargestellt, so ist es, oder habe ich da irgendwas falsch dargestellt? Und ist das auch das, was du als klassisches Pre-Order-Geschäft siehst?
So wie ich das gehört habe, ist das schon ziemlich richtig. Einzige kleine Anmerkung, auch Amazon hat bisweilen diese 5 Euro Pre-Order-Boxen. Das wird meines, soweit ich weiß, meistens dann gemacht, wenn du irgendeinen gewissen Wert vorab schon bekommst, also sei es ein früher Beta-Zugang oder sowas in der Richtung. Ja, und das habe ich da schon mal bei irgendwelchen Spielen gesehen, ist aber auch relativ selten. Und das klassische Pre-Order ist einfach, wie du schon sagtest, ich bestelle es heute, kriege es in 6 Wochen und dann zahle ich auch erst. Mhm. Klar, bei den Digital-Stores ist es natürlich so, das wird dir dann deiner Library da gut geschrieben und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob man das dann wieder zurückbuchen könnte. In der Theorie wahrscheinlich. Mein Steam macht es ja jetzt mittlerweile vor, dass man es zurückgeben kann. Von daher sind die Pre-Orders auf Steam, denke ich mal, relativ gefahrlos jetzt für den Konsumenten zu nehmen. Du kannst ja auch ein Spiel da einfach kaufen. Ich glaube, 2 Stunden darfst du spielen und dann kannst du es wieder zurückgeben. Ja, aber da muss ich ehrlich sagen, also der Sinn des digitalen Pre-Orders ist mir noch nicht ganz so schlüssig. Klammer auf, es sei denn, es gibt irgendwelche schicken kleinen Bonis, die ich haben möchte, die dann damit verknüpft sind. Aber da machen wir schon wieder das nächste Fass der Pandora auf.
Genau, eben. Das wollte ich jetzt, das habe ich jetzt nämlich absichtlich erstmal rausgelassen, weil ich das dann nämlich später nochmal ansprechen wollte. Also, weil die klassische Vorbestellung heißt ja einfach nur, okay, ich gehe zu einem Händler, sei es jetzt eben Amazon, GameStop oder was weiß ich was, wo man überall noch bestellen kann, sag, ich möchte das Spiel zum Release haben und dann muss ich entweder eine Kleinigkeit vorschießen oder ich sag quasi nur meine mündliche oder schriftliche Vorbestellung und dann kriege ich es eben zum Release und muss dann erst auch zahlen. Jetzt, wie gesagt, das hat jetzt eigentlich bei Spielern immer so einen schlechten Ruf oder beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es bei Spielern eben einen schlechten Ruf hat. Die laute möglicherweise Minderheit gibt dem Ganzen immer so einen schlechten Ruf, weil wenn dann irgendwo sowas zur Sprache kommt, dann ist immer das Geschrei in den Foren groß und ja, bestellt nicht vor und das ist alles schlimm und das ist ja quasi nur ein weiteres Mittel, wie die Publisher uns armen Konsumenten und so abzocken. Also man vertritt da, wenn man das so macht wie du, nämlich, dass man das durchaus ein bisschen verteidigt, dieses Pre-Order-Geschäft, dann vertritt man da auf jeden Fall zumindest laut Internetöffentlichkeit eine unpopuläre Meinung. Wie kommst du zu dieser unpopulären Meinung und warum sind denn Pre-Order überhaupt irgendwie wichtig für Publisher? Ist doch wurscht, ob man das vorbestellt oder nicht. Hauptsache, man lässt irgendwie Geld dafür ein Spiel aus Sicht des Publishers, sage ich jetzt mal vereinfacht ausgedrückt.
Prinzipiell ist das erstmal richtig. Die Pre-Orders ermöglichen dir halt eine große Planbarkeit. Sie sind eigentlich ein Relikt aus den Zeiten, als Digitalvertrieb und sowas noch in den Kinderschuhen gesteckt hat, respektive noch gar nicht existierte. Da war es schon sehr, sehr wichtig zu wissen, kaufen mein, was ich, FIFA 2000, kaufen das jetzt 300 Leute oder 300.000 Leute auf der Welt. Ja? Entsprechend muss ich halt dann eben produzieren. Ja, ich kann, und heutzutage hat es halt noch seine Berechtigung, dass ich da schon vorab sehen kann, wie hoch das Interesse an meinem Spiel eigentlich ist. Also gibt es jetzt unglaublich viele Vorbestellungen, dann weiß ich ja, okay, Interesse ist groß und dann kann ich ja auch sehen, in verschiedenen Regionen muss ich vielleicht noch was nachliefern. Also sei es mal, unglaublich viele Leute bestellen es in Deutschland, unglaublich viele Leute bestellen es in England, keiner in Frankreich. Dann kann ich da natürlich mal belegen, läuft in Frankreich meine PR-Kampagne schlecht? Ist unser Marketing in Frankreich miserabel, ja, sowas in der Richtung. Oder ist es einfach ein Spiel, was die Franzosen generell nicht mögen? Da haben wir halt vorher nicht aufgepasst. Das ist natürlich in dem Stadion dann ein bisschen spät, aber man könnte halt nochmal irgendwas justieren. Das Gleiche gilt halt für zu produzierende Mengen. Es gibt da halt so schicke Formeln, die die Herrschaften aus den Sales-Abteilungen sich da im Laufe der Jahre auf Erfahrung basierend zurechtgelegt haben, was sie halt so annehmen. Wenn ich sage, ich habe bis zu dem Tag vor Release habe ich so und so viele Vorbestellungen, dann kann ich hochrechnen, dass ich ungefähr so und so viele Sachen in der ersten Zeit verkaufen werde. Ist jetzt auch heutzutage kein großer Act mehr, sage ich mal, dass man leer läuft, passiert ja eigentlich nie. Zur Not kaufen Leute es halt dann eben digital. Da sind die Volumen unbegrenzt. Also es gibt nicht, dass Steam irgendwann mal sagen würde, oh, Entschuldigung, alle, was ich, Battlefield 5 sind jetzt runtergeladen, tut uns leid.
Ja. Closed und dann so ein ja, Schild genau. Das wäre es natürlich, ja.
Kommt vielleicht eines Tages noch, wenn die Telekom weiter in den Datenmengen schaut. Wer weiß. Nee, also von daher, für den Publisher ist es einfach nur, wie soll man sagen, ein gewisser Luxus. Es ist halt, es gibt eine gute Planbarkeit. Man kann, wie gesagt, vieles noch hin und her justieren, sich ein paar Sachen überlegen, ein paar Gedanken noch machen, was man halt versuchen kann. Aber notwendig, sage ich mal, sind sie für den Publisher jetzt eigentlich auch nicht mehr. Liegt natürlich auch daran, dass das Boxgeschäft generell, zumindest im PC-Sektor, ein bisschen rückläufig auch ist. Mhm.
Wie, falls du da einen Einblick hast, groß ist denn der Anteil an Pre-Order? Also spricht man davon, also du hast gesagt, es wird da mit Formeln halt hochgerechnet, dass man sagt, hey, wenn hier, weiß ich nicht, 5.000 in Deutschland vorbestellt sind, dann können wir ungefähr damit rechnen, dass wir die und die Stückzahl absetzen. Hast du da irgendeinen Erfahrungswert? Bestellen da 10% vor oder 25 oder wie das ungefähr ausschaut? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was das für Mengen sind, die da vorbestellt werden.
Kann ich dir leider keine vernünftige Zahl zu sagen, schlicht und ergreifend, weil ich es auch gar nicht weiß. Und es vor allem sehr, sehr abhängig davon ist, was du denn für ein Produkt hast. Und da sind wir gleich wieder bei den komischen Vorbestellerboni. Ja? Wenn es sowas gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass vorbestellt wird, natürlich deutlich höher, weil die Leute kriegen ja quasi was umsonst, sage ich jetzt erstmal. Können wir gleich gerne noch hin und her drüber diskutieren. Da weiß ich ja, dass es da stark konträre Meinungen zu gibt, ob das jetzt umsonst ist oder nicht. Aber das beeinflusst natürlich eine Vorbestellung stark. Gleichfalls auch, ob es zum Beispiel eine limitierte Edition ist. Ein schönes Beispiel war jetzt zum Beispiel die Collector's Edition von Witcher, die ja jetzt, soweit ich weiß, komplett ausverkauft ist und die man ja lange, lange vorbestellen musste, um noch eine zu bekommen. Aktuell ist es, glaube ich, auch schwer, von Fallout 4 diese Pip-Boy-Edition zu bekommen. Mhm. Das sind so Sachen, die sind dann in der Tat, da macht Vorbestellung wieder ein bisschen Sinn, weil die werden halt in der Regel limitiert hergestellt und haben auch eine große, lange Produktionszeit. Und weil da musst du halt diesen Pip-Boy irgendwo herstellen lassen von irgendeinem Modellierungsfirma. Ich weiß gar nicht, wie die offiziell korrekt heißen, solche Firmen. Und das kann halt dann schon mal Wochen bis Monate dauern, bis diese Dinger in den Läden stehen. Und die sollen natürlich pünktlich zum Release auch da sein. Nicht, dass die Herrschaften die Collectors Editionen kaufen, dann nochmal 3 Wochen warten müssen. Und das wiederum, da hast du halt eben genau den Punkt, dass es ein limitiertes physisches Gut gibt. Und aus den Zeiten kommen ja eben die Vorbestellungen. Also dafür ist es noch sinnvoll. Naja, für normale Standardbox, sage ich mal, hält es sich schwer in Grenzen.
Ich glaube, bei PC ist das, was du angesprochen hast mit dem, naja, man muss ja auch Stückzahlen und sowas ein bisschen planen. Und das Schlimmste, was einem ja als Publisher passieren kann, ist, dass man, wie du es gesagt hast, leer läuft. Also sprich, man hat mehr Nachfrage, als man tatsächlich selber im Angebot hat. Und das ist, glaube ich, beim PC weniger stressig, aber bei Konsolen weiß ich zum Beispiel, ist das gar nicht so leicht, weil diese Disks müssen gepresst werden und gerade für die Konsolenhersteller, da gibt's auch nur bestimmte Werke, die das dürfen. Also da ist es jetzt nicht so, dass man sagt, ja komm, dann wird man halt nochmal irgendwie 10.000 PS4-Versionen nachgedruckt oder nachgepresst oder wie man das bezeichnen mag halt bei so Blu-Rays, sondern da gibt's nur ganz bestimmte, die müssen lizenziert sein und die haben natürlich aber auch Fenster, in denen sie, wo sie dann halt sagen so, ja nee, sorry, wir können jetzt einfach nicht nochmal irgendwie ein paar von eurem Spiel dazwischen hauen, weil wir haben gerade die Riesenproduktion von Fallout hier laufen. Und das läuft jetzt erstmal für die nächsten Wochen. Also da ist jetzt nicht so mit mal kurz anrufen und noch ein paar Versionen nachbestellen. Ich glaube, bei PC ist es deutlich leichter, weil da geht man einfach an ein normales Presswerk ran und da muss man nicht offiziell von dem irgendeinem, gäbe es ja auch gar keinen irgendwie PC-Hersteller lizenziert sein dafür. Ne?
Ja, richtig. Ich mein, wir machen tatsächlich oft eine Zusammenarbeit mit Sony sogar, dass die es auch für uns pressen, auch für PC, weil die halt eben auch sowas machen, anbieten als Service. Mhm. Aber das hat jetzt mit dem PC an sich nichts zu tun. Du hast es schon vollkommen recht, das kann man auch woanders machen lassen. Also das wäre eigentlich kein großer Act. Ja, ich habe jetzt keine Frage rausgehört aus deiner Feststellung, die ich nur so bejahen kann.
Ja, klassischer Moderator-Fail, dass man nämlich was erklärt und dann gar keine Frage hinten anschließt. Aber ja, es ist tatsächlich so ein interessanter Aspekt auch nochmal mit diesen Boni, die dazu gesagt ist, weil die kommen jetzt ja natürlich nochmal als ganz anderer Faktor ins Spiel. Diese Vorbesteller-Extras, dass man wirklich, das ist ganz unterschiedlich, bei manchen ist ja, wie du schon angesprochen hast, eine Beta mit dabei, bei manchen ist es irgendwie, hier kriegst du dann zum Release irgendwie ein Map-Pack mit dabei oder irgendeine goldene Waffe oder so ein Zeugs, Blödsinn hätte ich jetzt fast gesagt. Habt ihr da bei euch irgendwie Erfahrung mit sowas? Also macht ihr sowas, dass ihr solche Boni tatsächlich mit anbietet?
Sehr selten. Würden wir gerne öfter. Aber da wir halt in die Entwicklung nicht reinfuschen, würde ich jetzt fast sagen, also nicht keinen Einfluss auf die Entwicklung nehmen können, können wir halt eben nicht unsere Partner anrufen und sagen, ey, mach mal so ein Vorbesteller-DLC-Ding da fertig, ja. Sondern wenn die halt zufällig irgendwas hätten, dann würden wir es machen. Wir haben uns eigentlich bei den Boxprodukten hauptsächlich darauf eingeschossen, irgendwelche physischen Extras zu machen. Sei es jetzt ein Artbook, sei es ein Soundtrack, vielleicht so eine faltbare Karte, wenn es ein Fantasy-Rollenspiel oder sowas ist. Ja, so in der Richtung, dass halt der Kunde auch wirklich etwas, ja, einen physischen Mehrwert auch hat und nicht, was er halt eben als DLC sowieso später nochmal kaufen kann. Dass die Vorbestellung dann vielleicht auch richtig sinnvoll ist. Was mir eben noch
Aber ganz kurz, diese Karte oder diese physischen Boni, die bekommt ja jeder auch dann zum Kauf, ne? Das ist ja jetzt nichts Vorbesteller-Exklusives.
Das kann man mal machen, dass das in limitierten Auflagen zum Beispiel erscheint. Ja, aber in der Regel machen wir vor Vorbesteller ganz selten was. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr bei Age of Wonders 3, auch mal ein bisschen Werbung einstreuen, hatten wir einen Vorbesteller-Boni mit drin. Da gab es dann ein extra Szenario von, ich glaube, 10 Stück waren generell drin. Das war halt dann das 11., was auch in der digitalen Deluxe-Edition mit drin gewesen war, wenn man sie später gekauft hat und dann ein bisschen mehr bezahlt hat, digital halt. Und wenn man es halt vorbestellt hat, gab es die halt eben einfach so dazu. Schlicht so einfach als Dank dafür, dass die Leute halt vorab ihr Vertrauen den Publisher respektive den Herstellern, den Entwicklern geben.
lohnt sich denn sowas tatsächlich? Also das stelle ich mir immer die Frage. Also da seid ihr ja, das muss man euch ja auch mal zugute halten, da seid ihr ja wirklich noch harmlos, dass man halt sagt, ja gut, kriegst halt ein kleines, irgendwie eine zusatzkleine Mission mit dazu oder sowas. Aber es gibt ja wirklich so bei den Großen, und deswegen habe ich auch die Vermutung, dass die da alle nicht so gerne drüber reden wollen, da gibt es ja wirklich riesige Pre-Order-Kampagnen mit irgendwie 35, also da blickt man im ersten Moment überhaupt nicht mehr durch. Bei welchem Händler kriegt man wann, wo, was? Und wer kriegt das und in welcher Edition ist es drin und welcher nicht und so. Mhm. Das ist ja wirklich, das ist ja teilweise wirklich ein Wahnsinn, was da passiert. Und da frage ich mich tatsächlich, diese ganzen Marketingmaßnahmen, diese ganzen, das muss alles ja mit dem Studio, mit dem Entwickler irgendwie so abgesprochen werden, dass diese Inhalte, die müssen erstellt werden, die müssen irgendwie im Spiel dann drin sein oder nicht drin sein. Das ist ja ein Riesenaufwand. Lohnt sich dieser Aufwand denn aus deiner jetzt mal persönlichen Meinung wirklich, nur um, damit man dann ungefähr nett vorberechnen kann, welche Stückzahlen man dann wohl zum Release absetzen wird?
Ja, denn ich hatte eben noch eine Kleinigkeit vergessen. Denn man kämpft ja im Endeffekt gegen die Konkurrenz um Platz im Regal zum Beispiel. Sagen wir jetzt, wenn wir uns ganz banal bei Mediamarkt oder Saturn oder wie auch immer die ganzen Firmen oder Läden halt heißen, wo man sowas kaufen kann. Wenn man da jetzt hingeht, sagt du, hör mal, ich habe jetzt hier Spiel XY, das kennst du zwar nicht, lieber Einkäufer. Man geht also übrigens zu jedem Mediamarkt einzeln. Man geht nicht zur Mediamarktzentrale und sagt, hier, das Spiel ist geil, nehmt da mal 50.000 Stück von, sondern eben zu jedem Mediamarkt fährt einer hin und sagt, hier, guck mal, das und das Spiel, willst du davon nicht mal 30 Stück ins Regal stellen oder so. Ja. Und wenn der sagt, kenne ich nicht, dann sagst du dem mal, pass mal auf, guck mal, hier sind unsere Daten, wir haben auf Amazon aber schon 25.000 Vorbestellungen. Dann sagt er, oh, das muss aber ein tolles Ding sein. Jetzt mal rein, komplett fiktive Zahlen, ne, durch den Raum geworfen. Und dann nimmt der im Zweifel mehr. Das heißt, du hast auch mehr Präsenz im Regal. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der vorbeigeht und da 35 Spiele nebeneinander stehen sieht, sagst du, hey, das ist aber ganz schön viel, das muss aber ganz gut sein. Als wenn der halt so ein Verstecktes irgendwo, sag ich mal, in der zweiten Reihe stehen sieht oder dann eben nicht sieht. Ja, das ist halt ganz klassisch am Point of Sale, wie das auch schön neudeutsch auch wieder heißt, ein gewisses Marketing. Weil du hast halt Präsenz da und deshalb wirst du als positiver wahrgenommen. Ne, wenn da viel von dir steht, muss es ja gut sein, so ungefähr. Wie so ein volles Restaurant, das muss lecker schmecken, da sitzen viele Leute. Das andere ist, wenn du diese Sonderboni für einzelne Versandhäuser zum Beispiel machst, dass die dann sagen, sie geben dir auch bessere Konditionen zum einen. Du sagst, ich mache jetzt hier die GameStop Edition und sagt GameStop, oh, das ist aber nett. Und dann bewirbt GameStop die natürlich auch von sich aus. Das heißt, die pushen die auf ihre Homepage, die wollen auch, dass das Ding verkauft wird. Ergo kriegst du so, na, kostenlos ist vielleicht das falsche Wort, aber doch zumindest ein recht preiswertes Marketing dazu. Du musst halt nicht, was ich, zu ProSieben gehen und dafür viele 100.000 Euro Fernsehzeit kaufen. Vielleicht sollte man es auch tun, wenn man große Spieler, tun sie es ja auch alle, die großen Publisher, aber für die etwas kleinere Brötchen backen ist das halt ein bisschen illusorisch. Mhm. Von daher, es gibt für den Publisher schon diverse Vorteile, wenn so große Vorbestellungsaktionen laufen und die auch gut laufen. Jetzt da Boni extra für zu kreieren und so weiter, da weiß ich ja auch, dass es bei den Spielern eher verhasst ist. Das kann man natürlich diskutieren, klar. Da kann ich jetzt gar nicht klar Meinung beziehen und sagen, das ist fantastisch, das ist doch super, dass es sowas gibt. Mich persönlich als Kunde stört es nicht. Aber dass es da Leute gibt, die sagen, Moment, das ist doch so ein, ja, Betrug ist das falsche Wort, aber doch irgendwie unschön, wenn da etwas rausgenommen wird, was ich eigentlich doch ins normale Spiel hätte tun können. Das ist halt dann auf jeden Fall verständlich, wenn Leute sich darüber aufregen.
Ich habe halt manchmal das Gefühl, die werden auch immer größer dargestellt, als sie wirklich sind, dann diese Boni. Ne? Da hat man immer das Gefühl, oh, das ist ja Wahnsinn, das muss ja die halbe Kampagne sein. Und wenn die dann rauskommen, dann sagt man sich ja eigentlich, pff, keine Ahnung, also das nimmt teilweise schon fast absurde Ausmaße an. Bei irgendeinem, war das Deus Ex oder sowas? Also bei irgendeinem Spiel gab es ja wirklich ein benutzbares Boni. Da war dann irgendwie ein Medipack oder sowas mit dabei, so was man halt irgendwie sagt, das ist ein relativ nutzloser Wertgegenstand für dieses Spiel, weil die benutzt man halt einmal, dann ist er unbrauchbar geworden. Also das war natürlich dann schon recht absurd, dass man dann irgendwie nicht mal dauerhaft dafür belohnt wird, dass man da irgendwie was vorbestellt hat.
Ich meine, die absurdeste Form der Vorbestellung eigentlich, die wir aktuell haben und die eigentlich deswegen noch gar nicht so groß in der Kritik ist, ist Star Citizen. Wenn man sich das mal überlegt, ich will jetzt gar nicht gegen das Projekt schießen, ich bin da total begeistert von, habe auf Kickstarter gebackt und so weiter und hoffe auch, dass es fantastisch wird. Aber wenn ich habe vor einiger Zeit mit einem jemanden zusammen dieses Elder Scrolls Online gespielt, dann sagt der im Chat, naja, ich habe mir jetzt schon so ein Schiff für 1.000 Euro gekauft. Und sie, was? Insgesamt Schiffe für 1.000 Euro gekauft. Da dachte ich so, erstmal Respekt, dass du so viel Geld für sowas ausgibst. Und zum anderen, aber du hast doch von dem Spiel noch gar nichts gesehen. Das kommt doch frühestens, das war damals noch Anfang 2014, muss es gewesen sein, Mitte 2014. Ich dachte, das kommt doch vielleicht in 2-3 Jahren erst raus. Dachte, ja, aber ich glaube an die und deshalb habe ich das jetzt schon vorbestellt quasi, eben diese Schiffe schon gekauft.
Das ist dann eigentlich nochmal ein ganz anderes Fass, ne? Ob man so ja? Kickstarter-Becken, da wird ja auch immer drüber gestritten, so ist es eine Vorbestellung, eine klassische, ist es eigentlich eher eine Spende für die Entwicklung, ist das eher so ein Investment, also das ist auch alles ja noch gar nicht so ausdefiniert im klassischen Sinn, also ich find's ganz ganz interessant, dass da dein Elder Scrolls wahrscheinlich hier Clan-Kollege dann gesagt genau. hat, oh ja, ich habe das schon mal vorbestellt, weil ich vermute mal, aber das ist nur meine völlig ins Blaue gesprochene Vermutung, dass die wenigsten Star Citizen Bäcker da von einer Vorbestellung reden würden, sondern dass die tatsächlich eher das so als Spende wahrscheinlich wirklich bezeichnen würden. Ne?
Also bei der Spende würde ich ja sagen, außer meiner persönlichen moralischen Überlegenheit bekomme ich nichts. Wenn ich aber bei Kickstarter oder sowas unterstütze, dann erwarte ich ja auch, und zwar mit Nachdruck und gefälligst, dass ich da irgendwann was für kriege. Ob das jetzt noch lange hin ist, mag ja sein, aber wenn da irgendwie der Entwickler dann sagt, du, vielen Dank fürs Geld, mach den schönen Tag, danke.
Grüße von den Bahamas, ja.
Genau, dann würde ich sagen, Moment mal, das ist hat jetzt doch leicht den Betrugsgeruch. Also von daher ist es halt so ein Mischding eigentlich. Klar, es ist als Spende definiert. Ich weiß jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht, wie Kickstarter reagiert und ob du eine rechtliche Handhabe hast, wenn dir jemand konkret was verspricht für eine Spende und du kriegst dann nichts.
Ja, das stimmt. Ja, es ist also ein schwieriges Thema und eigentlich ja nochmal ein Thema für einen eigenen Cast. Aber das ist ja bei Pre-Order im Grunde eigentlich auch ähnlich, ne? Weil da bestellt man möglicherweise was vor. Jetzt gehen wir mal von dem Fall, also wenn man nichts bezahlt hat, dann hat man natürlich auch eine schwere Handhabe, weil dann sagt halt einfach Amazon, hey, tut uns leid, Spiel können wir doch nicht mehr liefern. Wenn wir jetzt mal von dem Fall ausgehen, dass es nicht mehr erscheint aus irgendeinem Grund, was weiß ich was, Publisher-Pleite, Entwickler-Pleite oder was weiß ich was. Und dann hat man da natürlich nichts in der Hand, weil man sagen kann, ja gut, ich habe halt mal irgendwann gesagt, ich würde das gern haben, habe aber jetzt keinen finanziellen Schaden dadurch, außer vielleicht quasi Traurigkeit, dass das nicht mehr erscheint, weil ich es unbedingt haben wollte. Aber wenn man jetzt da Geld bezahlt hat, wie läuft denn das ab, falls du da irgendwie weißt? Also hat man da durch eine Vorbestellung auch ein Recht drauf, dass man das Spiel dann bekommt?
Puh. Also das, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob man ein Recht drauf hat. Wie das mit dem deutschen Recht funktioniert, weiß ich auch nicht. Wenn du etwas bestellst und der Hersteller kann nicht liefern, würde ich einfach vermuten, dass er dir dein Geld zurückerstatten muss und das war's. Ich bin dessen aber nicht sicher. Also da solltest du lieber mal einen Juristen fragen, der sich mit solchen Fragen genau auskennt. Weil da ist das deutsche Recht ja mitunter deutlich komplizierter, als man auf den ersten Blick meinen mag.
Absolut, und gerade bei solchen Sachen hat man das Gefühl, wenn du da irgendwie 3 Anwälte fragst, kriegst du 4 verschiedene Meinungen, wie es eigentlich laufen müsste. Aber ich vermute mal, jetzt kram ich mal mein hinterstes Wissen aus Leistungskurs Wirtschaft und Recht raus. Das ist ein klassischer BGB-Fall. Also das ist so ein klassischer, okay, Produkt wird nicht geliefert, also quasi wird der Kaufvertrag kommt nicht zustande und dann hast du ein Recht auf die Rückerstattung oder der Händler müsste ja, da gibt's ja dann so verschiedene Formeln, wie das im BGB geregelt werden kann. Der Händler kann dann irgendwie zurückerstatten oder ein gleichwertiges Produkt oder du kannst es als Gutschein bekommen oder was ich was. Also da kenne ich mich leider auch zu wenig aus, beziehungsweise es ist zu wenig hängen geblieben aus dem Wirtschaft und Rechts LK. Aber ich vermute, das ist ein Klassiker dann einfach, dass man sagt, ja gut, dann kriegst du halt deine 5 €, die du mal auf den Tisch gelegt hast für die Vorbestellung, kriegst halt einfach zurück und damit ist nichts passiert, weil der Kaufvertrag, der eigentliche, ist nicht zustande gekommen. Jetzt ist ja so ein weiterer Kritikpunkt, der da auch immer noch mitschwingt in diesen Pre-Order-Sachen, ist so ein bisschen der Versuch, dass man das Ganze in so eine Pressezensur-Ecke drängt. Das ist natürlich völlig übertrieben, weil es wird ja im klassischen Sinn eigentlich nichts zensiert. Aber es geht ja trotzdem darum, dass man halt oft so das Gefühl hat, okay, die Leute sollen möglichst früh im Vorfeld dazu gebracht werden, dass sie das viel vorbestellen und die eigentlichen Testembargos, also wann wirklich dann Pressetests erscheinen dürfen, die sind dann immer erst so wirklich am Release-Tag, wo man dann sagt, ja gut, dann ist eigentlich schon zu spät, weil dann wurden im Regelfall die Sachen schon verschickt oder die Leute sind dann schon im Laden gewesen, haben es halt schon abgeholt. Also ist natürlich jetzt eine sehr provokante Frage, aber glaubst du, dass es als Publisher für euch durchaus auch eben Sinn macht, dass man sagt, gut, Presseembargo kommt dann eben möglichst spät, kurz vor Release, weil bis dahin haben die Leute dann schon das Spiel bekommen und dann ist es eigentlich schon zu spät, in Anführungsstrichen, wenn rauskommt, dass es eben doch nichts taugt.
Ich persönlich hasse es, wenn ich als PR-Manager diese PR-Embargos machen muss. Das ist fast immer bei uns der Fall, dass der Entwickler das möchte. Entwickler sind auch Leute, die wirklich bis zur letzten Millisekunde noch ihr Spiel rumfeilen möchten und auch nach Release einfach nie zufrieden sind, weil hier hätten sie noch was und da wäre die Grafik noch ein bisschen schöner und so weiter. Von daher sind die meistens so und sagen mir, ach komm, nee, nicht so früh das Pressemuster, bist du wahnsinnig, das gibt's nicht, vergiss es. Und da wir ja meistens eben nur als Partner agieren, kann ich dann eben nicht sagen, so, jetzt kommt hier mal die PR-Ansage, wir brauchen das gefälligst, ja, sondern ich kann halt nur freundlich drum bitten. Ich kann jetzt nicht für andere Publisher sprechen, ob das tatsächlich böse Absicht sein könnte. Ich vermute nicht. Ich möchte, bin da immer ein bisschen netter Mensch und möchte auch mal die Unschuldsvermutung erstmal in den Raum stellen. Ich glaube nicht, dass es da wirklich viele Publisher gibt, die sich hinsetzen, ha, wie ziehen wir jetzt den Leuten das Geld aus der Tasche mit diesem Scheißspiel, was wir da entwickelt haben, ja. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich denke halt, dass die meisten Publisher auch versuchen, auch durch den Lerneffekt ein gutes Spiel auf den Markt zu bringen, weil sie wissen ja auch, je besser das Spiel, desto besser verkauft sich's auch. Es gibt natürlich diese vorab, sag ich mal, diese Veröffentlichung, wo ein Spiel rausgedrückt wird, wo es dem Publisher in die Schuhe geschoben wird. Das kommt natürlich vor, ist auch nicht schön, passiert meistens aber aus, sag ich mal, einer gewissen Not heraus, dass eben der Publisher auch nicht so viel Geld mehr übrig hat, dass er sagt, hey, das Ding ist jetzt schon 5 Jahre in Entwicklung, sollte nur 3,5 dauern, jetzt reicht uns auch langsam raus, der Mist, so ungefähr. Ja? Das, irgendwann müsste auch eine harte wirtschaftliche Entscheidung getroffen werden, dass man nicht mehr zu viel Geld versenkt in so einem Projekt. Gibt's bestimmt. Gefühlt, finde ich, ist es in letzter Zeit weniger geworden. Also es gab ja vor x Jahren einige Beispiele, wo man sowas immer in den Raum gestellt hatte, dass eben das auf Druck des Publishers erscheinen musste und so weiter. Das habe ich jetzt in letzter Zeit relativ selten gelesen. Ich glaube, vor einem Jahr gab es mal so ein kleines Debakel noch so ein bisschen, aber da will ich jetzt eigentlich auch nichts zu sagen, Konkurrenzprodukte und so weiter. Bevor ich den Faden verliere, stell mir noch eine spannende Frage.
Ich glaube nicht, das Problem ist nicht, dass du den Faden verlierst, sondern dass du dich um Kopf und Kragen redest. Ach, was? Aber okay. Ja, aber es wäre fast der Name des Konkurrenzprodukts rausgerutscht. Deswegen.
Ach was.
Ja, also es ist die Grundprämisse meiner Fragestellung bedeutet natürlich auch, dass man davon ausgeht, dass die Leute alle zum Release kaufen. Weil wenn man jetzt sagt, das Testembargo läuft am Release-Tag aus und die Leute kaufen es aber erst alle eine Woche später oder 2 Wochen nach Release, dann ist das ja eigentlich wurscht. Dann ist ja wurscht, wann das Testembargo ausläuft. Dann sagt man halt, hey, ab 15. steht's im Laden, am 15. erscheint der Test und ab da, wenn die Leute die Tests gelesen haben, kaufen sie dann. Wie krass ist denn wirklich, man hört das immer nur so, dass das total wichtig ist, diese Day-One-Sales und dieses so nach dem Motto, hey, du musst im Prinzip dein Spiel schon in der ersten Woche, musst das die Kosten wieder eingespielt haben, weil sonst funktioniert das alles nicht mehr, weil hinten raus kauft es dann keiner mehr und da lohnt sich das dann gar nicht mehr. Und dann, wenn du da quasi in den roten Zahlen bist, dann kommst du da auch über die Verkaufslebensdauer nicht mehr raus. Wie krass ist denn wirklich dieses Gerücht, dass man da halt wirklich, also früher hieß man noch immer Woche 1, mittlerweile ist es ja schon Day 1, wo die fetten Umsätze gemacht werden müssen.
Für unsere Produkte ist das, sag ich mal, nicht so dramatisch wichtig. Ich kann es jetzt einfach schlicht und ergreifend gar nicht beurteilen, wie das für einen der Mega-Publisher jetzt, nehmen wir mal Ubisoft oder EA und so weiter, wie wichtig das für die ist, wenn die da wirklich mit dem Spiel an den Start gehen oder schönes Beispiel auch Activision mit ihrem Destiny, was da angebliche 500 Millionen verschlungen hat. Da nehme ich mal schwer an, dass da auch dann Börsenkurse ganz schön ins Wanken geraten, wenn das Ding sich am ersten Tag nicht hervorragend verkauft. Solche Geschichten halt. Ich glaube, da gab es auch irgendeine Meldung zu vor einiger Zeit, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben. Wir sind kein börsennotiertes Unternehmen. Bei uns gibt's halt keine Panikverkäufe, wenn unser Spiel nicht am ersten Tag viele 100.000 Kopien verkauft. Ja. Von daher kann ich das für die anderen Publisher schlicht und ergreifend gar nicht sagen. Ich selber glaube, es hat sich ein bisschen verschoben. In den Zeiten der Box-Version only war das bestimmt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um halt dann auch zu sehen, wie sich das Produkt weiterentwickelt. Was wir zum Beispiel dort eben Victor Vran mal genannt. Ich meine, ich darf jetzt leider keine Verkaufszahlen nennen, einfach wegen der Partnerschaft mit Hemimond auch. Aber da ist es so, dass das ungefähr 4-mal so viele Leute das Spiel auf ihrer Wunschliste bei Steam haben, wie die es bisher gekauft haben. Das zeigt also, die warten im Endeffekt alle auf den Sale. Die finden das Ding interessant, aber warten mal, bis es schön billiger wird. Und das ist halt, wenn man sich so Verkaufskurven noch anguckt, hast du am Day One natürlich meistens am meisten erstmal, bis ein signifikanter Sale kommt. Also so ein Halloween-Sale, ein Summer-Sale, und die heißen sie alle bei Steam zum Beispiel. Und da ist es teilweise so, dass du Faktor 10 mal mehr verkaufst, als du es am Day One tust. Von daher denke ich mal, das hat sich ganz schön verschoben, diese Rechnungen. Dass man durchaus auch längerfristig mit dem Produkt noch richtig Geld nach hinten rausmachen kann und richtig was verdienen kann. Und dass die Lebenszyklen der Spiele durch die digitale Distribution meiner Meinung nach auch deutlich länger sind. Liegt daran, wenn ich jetzt auf Steam surfe und suche ein Spiel, was vor 5 Jahren erschienen ist, das finde ich. Gehe ich heute im Mediamarkt und suche ein Spiel, was 5 Jahre alt ist, da finde ich vielleicht die, sagen wir mal, die Top 20 von damals mit Glück noch auf irgendeiner Krabbelkiste oder sowas, ja. Aber ansonsten ein mittelgroßes Spiel von vor 5 Jahren, keine Chance, das im Boxhandel noch irgendwie zu bekommen, vielleicht irgendwelche Restbestände bei Marketplace-Anbietern bei Amazon oder sowas. Und von daher, so wird wir es sehen, verschiebt sich die Distribution dramatisch in Richtung digital. Die meisten Leute kaufen mittlerweile digital, auch wenn gerade in Deutschland viele immer noch nach DRM-Free verlangen und Steam doof finden erstmal. Aber dennoch, da ist es genau, wie du eben mal kurz anmerktest, das ist die laute Minderheit.
Jetzt sind da eine Menge Aspekte drin. Ich hoffe, ich habe mir alles gemerkt, was ich da jetzt noch ansprechen wollte. Weil digital, finde ich, ist das Ganze ja immer noch mal ein anderes Fass, weil da spielen ja auch so Aspekte nicht rein, wie was wir am Anfang ja schon gesagt haben. So, oh, ich habe wirklich Angst, dass ich dieses Spiel zum Release nicht bekomme, weil es ausverkauft ist oder sowas. Und wie das halt früher war, wo man dann irgendwie in den Mediamarkt gegangen ist oder zum kleinen Spielehändler um die Ecke und der hat gesagt, nee, sorry, ich habe halt nur irgendwie 20 Stück bekommen und die sind alle gleich sofort weg gewesen. Und dann kommen wir irgendwie in 3 Tagen nochmal wieder, weil dann kriege ich vielleicht eine Nachlieferung. Diesen Fall gibt's ja im Digitalen überhaupt nicht, weil das ist ja also quasi absurd, dass man ein digitaler Download ich versuche mich immer dazu zu erziehen, nicht digitaler Download zu sagen, passiert ja, mir ja. Aber auch immer wieder, dass der ausverkauft ist, dass das weg ist. Und deswegen ist das, glaube ich, auch bei Steam-Sales dann vielleicht nochmal was anderes, weil, wie du sagst, da haben das dann vielleicht Leute auf einer Warteliste und sagen halt, ja gut, wenn der Preis mal irgendwie unter 25 € fällt, dann kaufe ich das. Aktuell für den Preis, weiß ich nicht, ist es mir vielleicht noch nicht irgendwie, oder ich brauche es jetzt gerade nicht dringend, ich habe es mal einfach nur auf die Wishlist gesetzt, damit ich es nicht vergesse. Und wenn es dann mal in einem Sale ist oder so, dann schlage ich da mal zu. Das ist natürlich für einen Publisher auch angenehm, weil er halt sagt, ja gut, der Download, dieses File habe ich quasi unbegrenzt vorrätig und dann laden die das halt dann runter, wenn es ein bisschen günstiger ist, verdiene ich trotzdem noch was dran. Anderer Fall ist natürlich, wenn man halt sagt, hey, wir haben hier palettenweise in unserem Lager rumstehen, das kostet uns jeden Tag bares Geld, weil das Lager muss gepflegt werden, damit arbeiten Leute, es muss beheizt werden, die Dinger müssen irgendwie, keine Ahnung, also abgestaubt ist jetzt ein blödes Wort, aber so nach dem Motto, man muss sich ja trotzdem darum kümmern, die müssen ja irgendwo gelagert werden. Und die haben Geld gekostet in der Herstellung. Jetzt kostet halt eine Packung mit einer Disc drin, kostet jetzt nicht viel, irgendwie 1-2 €, wenn überhaupt. Der reine Materialwert ist jetzt da nicht der hohe, aber trotzdem muss das Ding halt irgendwo gelagert werden. Und deswegen hat man da dann halt auch bei Boxprodukten ein viel größeres Interesse, dass man halt sagt, man verkauft die zum Day One, die sollen raus, weil damit die nicht im Lager rumgammeln.
Das ist mal so, dass du die zum Beispiel bei den größeren Märkten, die kaufen dir direkt Kontingent erstmal ab und stellen das dann, aber die können das natürlich retournieren. Sprich, diese kaufen das erstmal ab, sag ich mal, stellen das dann bei sich ins Regal und sagen dann, okay, 4 Wochen später hat keiner gekauft, hier kriegst du den Kram zurück. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass dieser, nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel, dieser Mediamarkt dir wieder das Produkt abnimmt. Der wird sagen, nö, hat sich 4 Wochen lang nicht verkauft, Pech gehabt. Das ist schon vollkommen korrekt. Danach ist auch, die Lagerkosten sind dann gar nicht das Dramatische, weil du wirst es dann schlicht und ergreifend nicht mehr los.
Also du bleibt nur noch die Wüste in Arizona quasi.
Ja. Im Endeffekt ist es genau das, ja. Also es wird durchaus eine ganze Menge an Software auch zerstört, schlicht und ergreifend, weggeschmissen, wie es halt aus diversen anderen Bereichen ja auch bekannt ist. Ich meine, das ist natürlich die große Kunst, die Sales-Leute haben, dass diese Summe gegen Null gehen zu lassen. Dann lässt man doch lieber mal, sag ich mal, ein bisschen leer laufen. Wenn man jetzt erkennt, okay, wir können vielleicht noch 50 Stück verkaufen von dem Produkt, dann produzieren wir jetzt nicht nochmal 5.000 neue. Mhm. Also was in der Richtung halt.
Okay, und da kommt ja auch wieder der Aspekt rein mit dem, hey, wir haben anhand unserer Formel ungefähr eine Verkaufskurve berechnet und die versuchen wir eben optimalst mit unseren Herstellungsmengen zu treffen, damit wir so wenig wie möglich Leerlauf, aber viel schlimmer wäre eigentlich noch eine krasse Überproduktion, ne,
haben. Richtig. Du hast schon gesagt, die Kosten sind da schon überschaubar, aber klar, wenn du halt jetzt in unserem Segment, sag ich mal, wenn du jetzt halt so ein Mega-Publisher bist und da weltweit viele Millionen Copies von machst und dann kauft sie keiner, das ist dann schon richtiges Geld auch wieder.
Ja, das ist dann wahrscheinlich nochmal viel krasser und Konsolenversionen sind da auch nochmal was anderes, weil ich weiß nicht genau, wie es da läuft, aber da muss man ja auch nochmal Royalties zahlen an die Plattformhalter. Oh ja. Und ich weiß nicht, ob die pro verkaufter Version oder pro hergestellter Version fällig werden.
Da muss ich ehrlich gesagt jetzt mal zu schweigen, weil ich da gar nicht weiß, ob unsere Verträge mit den großen Herstellern irgendeine Verschwiegenheitsklausel vorsehen. Da bin ich schlicht und ergreifend nicht involviert. Insofern sage ich da mal lieber nichts zu, nicht, dass nachher hier dann gleich drei Anwälte von Microsoft klingeln.
Mit vier verschiedenen Meinungen.
Und mir meine Xbox wegnehmen, das wäre ja traurig.
Wie bei den Simpsons, die kommen dann so vorbei und machen die kaputt vor deinen Augen.
Genau, richtig.
Okay, ja, klar verstehe ich, dass man natürlich auch oftmals einfach sagen kann, hey, ich habe möglicherweise vielleicht mal mehr Einblick, aber ich darf da eben einfach nichts dazu sagen aus klassischen NDA-Fällen oder das sind halt Betriebsgeheimnisse, da darf ich nichts zu sagen.
Sobald da halt die Interessen, sag ich mal, dritter Firmen berücksichtigt werden müssen, dann kann ich einfach schlicht und ergreifend, weiß ich es auch gar nicht, ob ich da was zu sagen dürfte. Also mache ich es mal lieber nicht. Ja, und dann darf ich auch weiterhin Xbox spielen.
Ja. Genau, und wir wollen ja auf keinen Fall den Fall wie bei Nintendo letztens, wo einer entlassen wurde, weil er in einem Podcast war. Das wollen wir natürlich.
Ach so, echt? Habe ich gar nicht gehört.
Doch, nee, der war nicht bei uns, hat auch gar nichts damit zu tun. Es war nur irgendwie, der redete wohl irgendwie in einem amerikanischen Podcast, auch wohl einer, der wohl irgendwie recht bekannt ist. Und dann wurde der von Nintendo entlassen. Das wollen wir auf keinen Fall irgendwie, dass das dir passiert. Gut, jetzt mal so ein bisschen Hand aufs Herz. Wie schaut's denn bei dir jetzt als Privatmensch aus? Weil ich habe ja am Anfang gesagt, du bist auch selber irgendwie ja viel Spieler. Bestellst du selber vor?
Ja, aber ausgewählt. Das ist auch genau das. Ich habe vor einiger Zeit schon mal in einem anderen Videocast war es da gesessen und musste das Thema auch Pre-Orders verteidigen. Da ging es gerade um irgendwelche Monster, die irgendwo dazugegeben wurden und so weiter und so fort. Und da hatte halt das betreffende Magazin eine Kolumne verfasst, wo es hieß, bitte bestellt nichts vor.
Es war übrigens die GameStar, das darfst du auch sagen an der Stelle.
Okay. Aber genau, richtig. Und da habe ich ja gesagt, Moment mal, auf Facebook mich mit den Redakteuren halt ein bisschen geprügelt, gesagt, entschuldige mal, Schwachsinn. Ja, das kann doch von bitte gefälligst wieder selber entscheiden und braucht nicht ein großes Presseorgan, was ihnen dann quasi sagt, nein, bitte nicht vorbestellen. Und das ist halt eben das, was ich eigentlich jedem sagen möchte. Ich meine, das Angebot, was man kriegt, abgesehen von der Qualität des Spiels natürlich, das muss man halt selber entscheiden, ob man jetzt sagt, hey, das Neue, mal als reines Beispiel, Assassin's Creed Syndicate wird bestimmt super, das bestelle ich vor, weil wenn ich vorbestelle, kriege ich X, Y und Z. Was ich jetzt aktuell vorbestellt habe, ist tatsächlich diese Pip-Boy-Edition von Fallout. Und tatsächlich habe ich mir auf Steam, warum auch immer, ich weiß es nicht, habe mich irgendwie die Leidenschaft gepackt, mir XCOM 2 vorbestellt. Er sagt, oh, das willst du unbedingt sofort haben, sobald es irgendwann kommt, dann klick. Und dann habe ich noch gehört, oh, wenn du jetzt vorbestellst, kriegst du noch, ich weiß es gar nicht, irgendwelche Klamotten für meine Soldaten, glaube ich, oder sowas, ja. Bei XCOM war es halt, ich bin seitdem das erste Spiel damals, als es noch UFO in Deutschland hieß, erschienen ist, da war ich noch recht klein und ein naseweiser Computerspieler, sage ich mal, da bin ich schon mit dieser Serie verliebt gewesen, sage ich mal. Und ich war so froh, dass die halt eben wiederkam, dass ich das einfach blind von denen alles kaufe, erstmal bis sie wirklich so zwei, drei beschissene Spiele produziert haben sollten. Dann vielleicht nicht mehr, aber solange der XCOM draufsteht, bestelle ich das halt. Und bei den Collectors Editions ist es halt, das ist mein Steckenpferd quasi, wenn ich bestelle, dann sind es in der Regel Collectors oder Premium oder wie sie auch immer heißen mögen, Editionen, von denen ich halt weiß, naja, die könnten ausgehen. Bei manchen ist es halt nicht der Fall, bei manchen schon. Der Witcher war ein gutes Beispiel. Und deshalb möchte ich die halt auch haben. Meine Frau rollt schon immer mit den Augen, wenn das nächste Figürchen aufs Regal geschoben wird. Aber ich habe da halt mein Faible für. Ich freue mich, wenn da der Geralt steht und daneben halt der Typ aus, was ich... der Drache aus Elder Scrolls oder sowas, solche Geschichten, ja.
Und wenn demnächst die Microsoft-Anwälte kommen und dir deine Xbox kaputt machen, hast du zumindest noch die Figuren zum Angucken.
Richtig.
Ist auch was,
richtig. Genau. Also von daher ist es aber auch ein Abwägen. Es gibt also durchaus auch Vorbestellerboni, wo ich sage, ist mir vollkommen wurscht, ob da jetzt ein neuer Skin für mein Pferd oder keine Ahnung, eine blaue Feder für meinen Hut dabei ist, dann bestelle ich eben nicht vorher. Und so dann warte eben auch mal ab und so weiter. Ich bin halt jemand, der sich recht schnell eine Meinung über ein Spiel bildet, ob er es spannend und gut findet. Sicher, da kann man auch mal mit in Anführungszeichen auf die Schnauze fallen. Und ich will jetzt auch gar nicht die Leistung der Presse irgendwie schmälern. Ich muss aber auch sagen, dass ich da immer ein bisschen mehr schlicht auch meine eigene Meinung bilde, auch wenn Magazin XY jetzt 96 Punkte rausgehauen hat, dann sage ich immer, naja, ob mir das auch so gefällt. Genau das Gegenbeispiel, wenn sie halt 66 Punkte drunter schreiben, dann sage ich, na, vielleicht finde ich das Spiel aber brillant. Das kann ja sein. Von daher sind für mich Testergebnisse auch immer relativ schwierig einzuordnen.
Das ist aber ja nochmal
auch ganz anderes Thema.
Genau, nochmal ein ganz anderes Thema, wollte ich also auch gerade sagen. Ja, ich glaube, da gilt bei Pre-Order gilt halt immer so das, was eigentlich immer gilt. So dieses, hey, da gibt's sicherlich abstruse Blüten, die da getrieben werden, die dann schon wirklich wahnsinnige Ausmaße annehmen. Und da muss man dann vielleicht auch mal sagen, nö, dann bestelle ich halt nicht vor. Da mache ich nicht mit. Grundsätzlich ist es aber jetzt eigentlich wahrscheinlich gar nicht so ein Teufelswerk, wie es halt immer dargestellt wird. Da bin ich durchaus bei dir, dass ich halt sage, ja, mein Gott, wenn ich halt jetzt weiß, hey, XCOM 1 hat mir super gut gefallen. Ich glaube auch, dass der zweite super wird, weil alle bisherigen Presse-Previews und was man an Videomaterial und Gameplay so schon gesehen hat, spricht wohl dafür, dass das wieder genau meinen Geschmack trifft. Dann ist es jetzt grundsätzlich nicht verwerflich zu sagen, ja gut, dann stelle ich es halt vor, ich möchte es unbedingt zum Release haben. Grundsätzlich würdest du vielleicht eher sogar der Aussage zustimmen, dass man auch einfach vielleicht mal kleinere Spiele vorbestellen sollte, um eben, weil man halt sagt, ja gut, wenn jetzt da irgendwie Mega Evil Corp Publisher, ob der jetzt mal sich bei den Stückzahlen ein bisschen falsch kalkuliert, ist jetzt nicht so tragisch, aber gerade so kleinere Publisher, die halt nicht vielleicht das dicke Finanzpolster haben und die vielleicht nicht irgendwie so das einfache losgewählt haben mit den Spielen, wo man sagt, ja, das wird eh ein Bestseller, sondern vielleicht ist das was für eine kleine Nische, dass man da gerade möglicherweise im Vorfeld sagt, ja gut, das bestelle ich mal vor, weil ich auch einfach zeigen möchte, dass ich solche Nischenprodukte irgendwie gefördert haben möchte.
Denen hilft's auf jeden Fall mehr. Ja, wenn wir halt so Mediamarkt fahren, sagen, guck mal hier, das ist das Spiel, kennst du nicht, hast du noch nie von gehört. Da haben wir jetzt aber so viele Vorbestellungen, dann sagt der Einkäufer halt entsprechend auch, oh, das ist aber interessant. Wenn da jetzt EA kommt und sagt, hey, wir haben da so eine Marke, die heißt Star Wars, schon mal gehört. Meinst du, da kannst du mal so nur deine Regale voll machen mit? Dann sagt er, ja, gib mir so viele, wie ihr habt. Also auch ein bisschen übertrieben, aber halt, da braucht dann, glaube ich, der Mega-Publisher sich nicht groß drum bemühen, dass ein Assassin's Creed oder ein Star Wars oder ich könnte jetzt noch diverse weitere große Marken aufzählen, dass die halt in den Läden stehen, ist klar. Weil da wissen auch die Einkäufer, naja, das verkauft sich wie geschnitten Brot. Kein Ding. Ja, das hilft natürlich schon, wenn man Vorbestellungen bei den Kleinen macht. Aber auch da rate ich auch bei unseren Produkten auf jeden Fall, die Leute sollen sich angucken, was denn das in dem Paket, sage ich mal, für Vorbesteller drin ist. Und dann entscheiden, ob sie es vorbestellen oder nicht. Wenn die sagen, willst du nur deine Vorbestellung da lassen, damit ich dann gar nichts dafür kriege oder so, das würde ich auch kritisch sehen. Also, mache ich jetzt selber auch nicht unbedingt, dass ich jetzt sage, da ist dieser Indie-Entwickler, der hat dieses Spiel da rausgehauen, das kommt zufällig auch über Mittelpublisher, sag ich mal, XY als Box-Version, die bestelle ich mir jetzt. Eher nicht. Ne? Da bin ich dann eher mit Kickstarter und Early Access und sowas unterwegs, was ja fast auch schon zu dem Themenkomplex mittlerweile dazugehört. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn man gerne helfen möchte und sagt, ich finde dieses Produkt total toll, das sieht total gut aus, ich habe da jetzt, weiß ich, 6, 7 Videos zugesehen, Previews zugelesen, ja, Interviews mit den Entwicklern, die scheinen mir echt was drauf zu haben und so weiter und so fort. Und genau das Ding könnte mir Spaß machen. Warum nicht? Aber eben, wie ich schon sagte, sollte jeder sich gut überlegen, ob er es machen möchte. Ne? Hm. Weil, wie du schon sagtest, man verliert eigentlich, sag ich mal, relativ wenig, außer jetzt möglicherweise irgendeine kleine Rüstung oder ein extra Level oder sowas.
Ja, aber das finde ich ganz interessant, dass du eigentlich sogar diese Boni sogar noch ein bisschen verteidigst, dass du halt sagst, wenn es da nichts dazu gibt, dann weiß ich auch nicht, würde ich jetzt auch nicht vorbestellen. Also, dass man schon immer diesen Anreiz offenbar jetzt geben muss, damit die Leute dann vorbestellen.
Ja, wir haben doch ganz klar zwei Faktoren. Damals waren es die für eine Vorbestellung sprachen. Einmal limitiertes Gut. Es könnte weg sein, wenn ich es jetzt nicht vorbestelle. Mhm. Oder halt eben, ich kriege etwas als Gegenleistung für mein vorheriges Vertrauen. Die Limitierung ist weg. Nahezu größtenteils, es geht halt um Collectors Editions etc. pipapo. Ja, du hast ja schon gesagt, das Digitale. Es gibt einfach nicht, dass der Steam Store irgendwann auszeigt, Entschuldigung, Battlefield ist leer. Ja, oder Steam, gibt es eigentlich Battlefield bei Steam? Ich weiß es gar nicht, aber reines Beispiel halt. Und von daher, das war natürlich die Reaktion dann irgendwann darauf, dass man die Vorbestellungen weiterhin die Leute zum Vorbestellen animiert. Eben diese Boni. Deshalb kamen die halt immer weiter auf und ja, die haben zwischendurch auch komische Stilblüten getrieben. Aber andererseits, manchmal können sie es halt auch ein ganz netter Boni einfach sein. Das ist ja auch das gute Wort. Es ist ein Boni. Und ich finde es, ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, wenn Leute immer sagen, es wird rausgeschnitten aus dem eigentlichen Spiel. Und mir wird was weggenommen, wenn ich nicht vorbestelle. Das ist so gesehen jetzt auch, da kann man zweierlei Positionen einfach vertreten. Es ist aus Sicht des Konsumenten nicht unbedingt falsch. Ich glaube aber, dass die Publisher halt gezielt auch hergehen oder respektive die Entwickler und sagen dann, okay, wir machen jetzt noch diesen Bonusinhalt extra für Vorbesteller. Ja, das klar kann man jetzt sagen, da wird dann der Entwickler XY von irgendwas abgezogen und so weiter, muss jetzt den Kram machen, das könnte er doch auch noch ins Spiel stecken. Aber das wiederum ist, sage ich mal, einfach ein gewisses extra Angebot, was jemand gegeben wird. Ja, da muss man halt dann gucken, ob das einem das Geld wert ist oder respektive in dem Fall die Vorbestellung. Und da jetzt zu sagen, das ist rausgeschnitten aus dem Spiel, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es viele Firmen gibt, die hergehen, wir machen ein Spiel fertig und gucken dann, welchen Teil können wir jetzt rausnehmen und den Leuten so extra noch verkaufen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, da gibt es schon lange, lange im Vorfeld gibt es da irgendwie Planungskomitees, die sich um sowas kümmern und die dann auch wahrscheinlich das am gemeinsamen Tisch mit Marketing und Handels, also Sales-Vertreter oder sowas, dann irgendwie wird das gemeinsam dann irgendwie geschaut, was kann man da nehmen. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, es ist wieder ein bisschen weniger geworden. Also es ist nicht mehr ganz so krass, wie das so, sagen wir so, ja, Ende der letzten Konsolen-Ära und Beginn der neuen Konsolen-Ära, da war das ja teilweise wirklich total krass. Und ja, gerade auch Ubisoft war da so extrem mit ihren 100.000 Versionen. Ich habe aber jetzt das Gefühl, die haben das wieder ein bisschen runtergedreht. Es ist wieder ein bisschen weniger Chaos da drin. So, man kriegt halt dann einfach irgendwie relativ schnell gesagt, okay, wenn du jetzt vorbestellst, kriegst du diese und diese Zusatzmissionen mit dazu, und das wird dann auch so sein zum Release, dass es die dann wahrscheinlich relativ kurzem Abstand dann auch als Zusatzkaufoption gibt, und da muss halt jeder selber für sich dann entscheiden, ob er sagt, ja gut, nee, ich warte lieber erstmal ab und dann kaufe ich mir halt die danach dazu, oder ich bestelle halt jetzt schon mit der Aussicht darauf, dass ich halt diese Zusatzinhalte dazu bekomme. Aber gut, war, glaube ich, ein schönes Schlusswort von dir, auch zu sagen, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn man halt bei bestimmten Praktiken einfach nicht mitmachen will, es zwingt einen niemand dazu, dann kann man da auch quasi dieses klassische Vote with your wallet, also stimmt mit dem Geldbeutel ab, wo ihr mitmachen wollt und nicht. Gut, alles klar. Dann dir vielen Dank, dass du dich da mal der Diskussion gestellt hast, und ich hoffe, es war nicht allzu schlimm für dich, und ich glaube, es ist da kein abschließendes Urteil drüber zu finden. Mich würde halt jetzt auch nochmal in den Kommentaren interessieren, ob wir vielleicht irgendwelche Fehler gemacht haben, ob Leute gesagt haben, so nee, das stimmt gar nicht, bei GameStop muss man gar nichts bezahlen, sondern das kann man auch so einfach bestellen. Das habt ihr irgendwie falsch in Erinnerung oder falsch dargestellt, dann bitte gerne in den Kommentaren das korrigieren, oder auch gerne in den Kommentaren einfach mal schreiben, warum stellt ihr vor, warum stellt ihr nicht vor, was ist da eure Meinung zu dem Thema? Und ja, dann vielen Dank dir, und dann sind wir sehr gespannt, was demnächst aus dem Hause Eurovideo noch an coolen Pre-Order-Boni kommen wird, was ihr euch da alles einfallen lasst.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte, und ja, war schön, hat Spaß gemacht. War also gar nicht so schlimm, wie du glauben machst.
du meinst jetzt, wie ich es jetzt glauben mache. Na gut.
Genau. Hat gar nicht wehgetan.
Okay. Und übrigens, wenn ich mal auf die Uhr schaue, wir sind jetzt auch bei 56 Minuten. So viel zum Thema. Du bist auch einer derjenigen, der vor Beginn des Casts gesagt hat, ja, ich weiß gar nicht, was wir da groß drüber reden sollen. Das ist doch, nach 10 Minuten ist es doch gegessen, das Thema. Und siehe da, wir haben es auch wieder geschafft, eine Stunde geschafft zu quatschen.
Ja, sehr schön.
Alles klar, dann dir noch einen schönen Tag, und bis bald.
Bis bald, tschüss.